Turn left after 600 feet.
Dieser Trip beginnt an einem Freitagabend Ende August in Pittsburgh, Pennsylvania, im Nordosten der USA.
Turn right after 1/2 mile onto Cochrane Road.
Durch ein nobles Wohngebiet mit akkurat gestutzten Vorgärten und sauber gestrichenen Veranden geht es vorbei an zahlreichen Kirchen zum Sacred Social House, einem kleinen Yoga-Studio im Süden der ehemaligen Bergbaustadt. Normalerweise stehen hier Kundalini- und Vinyasa-Yoga-Kurse auf dem Programm. Doch heute sind hier Jonathan Quest Brown und Maren Spence. Sie schleppen Bongos und Klangschalen heran, verteilen Yogamatten auf dem Boden, bereiten den Raum für ihre Zeremonie vor. Jonathan, 38 Jahre alt, fast 2 Meter groß, T-Shirt, Jeans, Basecap, Nasenring. Er war früher in der IT tätig, hat viel Rap und Hip-Hop gemacht und könnte, so wie er hier steht, ebenso gut als DJ in einem Club durchgehen. Neben ihm Maren, 28 Jahre alt, zart rosa Flatterbluse, weite luftige Stoffhose, baumelnde Ohrringe, eine lange Kette schmiegt sich um ihren Hals. Alles an ihr wirkt zart und fließend, ein bisschen hippie-esque. Neben dem riesigen schwarzen Mann Jonathan sieht die 1,60 Meter große Maren fast zerbrechlich aus mit ihrer hellen Haut, mädchenhaft und doch irgendwie fast erleuchtet mit ihren blassblau strahlenden Augen. Beide bezeichnen sich als Coaches und Heiler. Und beide experimentieren mit Substanzen, die in Deutschland illegal sind. Zusammen mit 3 anderen haben sie die Three Rivers Psychedelic Society, TRIPS, gegründet. Eine Art Verein, der sich dem Ziel verschrieben hat, in der Drei-Flüsse-Stadt Pittsburgh über Cannabis und Psychedelika und deren verantwortungsvollen Konsum aufzuklären und manches auch auszuprobieren, wie an diesem Freitagabend Ende August. Wir freuen uns, dass ihr alle hier seid, sagt Maren. Und Jonathan ergänzt, seit 3 Jahren arbeite er mit Sacred Medicines, mit heiliger Medizin.
I'm really excited that you all are here and to be co-creating in this space together.
My name is Quest, also known as Jonathan. I've been in this space for like the last 6 years on my own personal journey, for the first 2 and 3. And then that's when I started to step out into the world and work with the sacred breath medicines that have popped up in my life.
12 Interessierte haben sich zu dem Event angemeldet, suchen sich einen Platz in dem Raum, den Maren jetzt ausräuchert. Ein paar sehr junge Frauen in engen Yoga-Klamotten, bauchfreien Tops und mit schicken Trinkflaschen sind darunter. Ein älterer, sehr drahtiger Herr ist dabei. Einige Frauen mit langen Haaren und in wallender Kleidung sind gekommen. Und 2 Männer mit Wohlstandsbauch im Karohemd, Jeans und Tennissocken. Aber jetzt erst mal ankommen, eine Meditationskarte ziehen, durchatmen, sich einfinden.
Yeah, all of you is welcome here. If you feel the tears coming, welcome. If you need to shake yourself a little bit, to feel that frequency move through you, feel free.
$25 haben sie für diesen Trip bezahlt. 2 Stunden lang wollen sie heute bei einem Soundbath von Jonathan, also meditativen Klängen, eine Mikrodosis Canna ausprobieren. Mit dem ähnlich klingenden Cannabis hat diese Substanz aus Südafrika nichts zu tun. Sie erinnere in ihrer Wirkung eher an ein natürliches MDMA, also Ecstasy, sagt Maren. Sie spricht von einem herzöffnenden Effekt, der einen mehr in Verbindung mit sich selbst bringe. Maren nennt die Substanz Medizin. Die Krieger der Sun und der Khoi Khoi hätten sie genutzt.
Yeah, Canna is a really beautiful plant medicine from South Africa. If you take a very high dose of Canna, you might experience some of the same levels that you might on a normal dose of MDMA. And so this medicine has been used by the Sun tribe and the Khoi Khoi tribes in South Africa.
In den USA sei Canna nicht verboten, sagt Maren. Andere Substanzen, mit denen sie experimentiert oder bei deren Konsum sie andere begleitet, dagegen schon.
LSD, Magic Mushrooms, Ayahuasca, DMT, MDMA, Ketamin. Auf YouTube, Insta und Co. erfahren Psychedelika und andere aus der Partyszene bekannte Substanzen derzeit einen Hype.
In einer Welt, in der du dich immer entfremdeter fühlst, suchst du nach neuen Wegen, dein Leben zu definieren. Und da beginnt plötzlich die transformierende Macht der Psychedelika zu rufen. Du spürst die Aufregung in dir hochkochen. Ist dies der richtige Pfad für dich? Und wo findest du einen geschützten Ort, der deinen Ansprüchen gerecht wird? Und dann findest du, wonach du suchst, das Set und Setting Retreat.
I am here at a Magic Mushroom Retreat and I thought it might be interesting for all of you.
Sie nennen sich Nature Temple, Modern Mind oder Set und Setting. Sie verkaufen ihre Substanzen in Online-Shops, in hübsch designten, limitierten Partypaketen oder in stilvoll verpackten Microdosing-Tüten. Und sie bieten ihre Form der Auszeit, also ihre Retreats mit Substanzen, in den Niederlanden, der Schweiz oder den USA an. Mehrere tausend Euro kostet ein derartiger Trip in der Regel. Die Teilnehmenden setzen oft große Erwartungen an eine solche mehrtägige Auszeit.
I see psilocybin mushrooms as a great tool for personal healing, as a great tool for healing relationships and as an amazing tool to discover yourself.
Ich fühle mich mit meiner Umgebung nach diesem Wochenende einfach viel mehr verbunden als vorher. Ich habe auch mein Handy 3 Tage lang nicht angefasst, was für mich eine große Hürde war.
Und ich wollte es einfach for the experience einfach mal ausprobieren und zu gucken, was passiert bei mir, welche Welten eröffnen sich mir.
Welten, die sich öffnen. Der eigene Horizont, der sich weitet. Nicht immer aber ist die Sehnsucht nach dem Meer, nach persönlicher Weiterentwicklung das Hauptmotiv für den Substanzgebrauch.
Ich habe 2 Kinder, 2 wunderbare Kinder. Bin 50 Jahre alt, komme aus der IT ursprünglich, war immer im Kopf unterwegs. Und als mein Sohn geboren wurde, fing bei mir so ein Babyblues an. Und er hat sich dann über viele Jahre, 10 Jahre, zu einer Depression entwickelt.
Der Mann, der hier erzählt, will anonym bleiben. Er kommt aus Bayern und erzählt von jahrelangen Depressionen, die die ganze Familie stark belasteten. Von Therapien, die nicht fruchteten, von Medikamenten, die starke Nebenwirkungen hatten.
Ich war kurz vor der Einlieferung in eine Klinik. Da hatte ich das Angebot, bei einem Retreat, bei einer Zeremonie teilzunehmen. Und neben anderen Methoden wurde mir angeboten, Pilze zu nehmen. Pilze und MDMA.
Mittel, die hierzulande verboten sind und deren Besitz allein schon laut Betäubungsmittelgesetz mit einer Geld- oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren geahndet wird. Seine Familie möchte er schützen, deshalb ein Treffen in seinem Wohnmobil auf einem Parkplatz irgendwo in Bayern. Seine Aussagen sind daher nachgesprochen. Vor gut 4 Jahren machte er, der nie geraucht hatte, der nie viel Alkohol getrunken hatte, seine erste Reise, wie er sein Experimentieren mit Psychedelika nennt.
Die erste Reise ging sehr sanft. Natürlich, die Angst ist immer da. Die Angst, der Respekt, was passiert wohl. Und es war klar, es geht um Loslassen.
Als er diese Angst aber mit Hilfe seiner Begleiterinnen überwunden und losgelassen habe, habe er sich wiedergefunden in einer Art Metaposition.
Ich war in einem Raum, der nicht beschreibbar ist. Ich konnte die Zusammenhänge von allem, was in der Welt ist, von allem, was in meinem Leben ist, von ganz weit oben überblicken.
Was der zweifache Vater hier beschreibt, steht prototypisch für die Mechanismen, die die medizinische Forschung derzeit versucht zu ergründen. Was machen Halluzinogene mit dem Gehirn? Können sie möglicherweise Türen öffnen zu einem gesünderen Selbst?
Bei dem 50-Jährigen scheint das der Fall gewesen zu sein. Er sagt, er habe sich verbunden mit allem gefühlt und gleichzeitig sein Leben wie aus einer Distanz heraus betrachten können. Seine Gedanken, seine Vorstellungen von einem guten Leben, seine Glaubenssätze. Durch diesen Abstand habe er eine neue Idee von seinem Leben bekommen und davon, dass er seiner Krankheit nicht hilflos ausgeliefert sei, sondern selbst die Entscheidung über sein Leben in die Hand nehmen könne. So formuliert er im Rückblick seine Haupterkenntnis. Er habe die Wahl, sich depressiv zu fühlen oder eben nicht. Mit diesem Aha-Erlebnis sei er von seiner Reise zurückgekehrt. Die Substanzen sieht er als Türöffner.
Das war, damals mit 50 Jahren, eine neue Geburt, ein neuer Lebensabschnitt, ein großer.
Ist es die Suche nach Heilung oder nach Sinn? Die Suche nach sich selbst? Nach Verbundenheit? Gar nach Grenzerfahrungen? Die Sehnsucht nach Gott oder einfach die Neugier, die Menschen illegale Substanzen konsumieren lässt? Auch auf das Risiko hin, einen schlechten Trip zu erleben? Ist das vielleicht sogar die Wiederkehr der Hippies? Für den Jenaer Politikwissenschaftler Robert Feustel hat der Hype um Halluzinogene sehr viel profanere Gründe.
Ich würde schon sagen, da ist was in Bewegung. Ich habe da so ein bisschen eine unzulänglich abschätzige Meinung zu. Mir kommt das alles so nach so einem schöner Lebensscheiß, um das mal deutlich zu sagen, von einer weißen Upper Class vor, die sich in Retreats zurückzieht und dann so spirituelle Selbstoptimierungserfahrungen macht. Ich halte davon im Großen und Ganzen nicht so wahnsinnig viel, bin aber auch nicht so nah dran. Also ich kann sein, dass ich dann zumindest einen guten Teil in einem Vorteil aufsitze.
Menschen hätten schon immer Substanzen konsumiert, die nicht dem Überleben dienten, so der Politikwissenschaftler, der über die Geschichte der Drogenpolitik und des Drogengebrauchs promoviert hat. Die Wirkung von Met, Bier, Hanf, Opium, Mescalin, Tabak, Myrrhe, Weihrauch, Kaffee, Tee, Betel oder Kat habe die Menschen schon immer fasziniert. Mitunter wurde der Konsum sogar theologisch gerechtfertigt.
Es gibt eine schöne Quelle von einem Rundschreiben der Pariser Theologischen Fakultät aus dem 15. Jahrhundert, wo beschrieben wird, dass wir man von Zeit zu Zeit müssen Menschen schon mal ordentlich trinken. Menschen sind wie schlecht gefertigte Weinfässer. Man muss ab und zu mal einen Deckel hochheben, ansonsten platzen die Dinger einfach, weil ja sozusagen was freigesetzt wird.
Der Rausch, der Exzess als Gegenspieler zum arbeitenden, denkenden, frommen Menschen. Eine theologisch verordnete Auszeit. Ein Retreat der Renaissancezeit.
Das heißt, diese karnevalesk-religiösen Rituale oder die Zeit zwischen den Zeiten im Kontext der katholischen Religion, die haben eine Funktion. Und von diesen Funktionalitäten gibt es durchaus viele verschiedene. Und ich glaube, es ist wichtig, insgesamt auch für die Gegenwart auf die Motive zu schauen, weil die Konsummotive uns davon wegbringen, immer nur auf die bösen Drogen zu gucken.
Robert Feustel betont, er wolle Drogen keineswegs verharmlosen. Der Blick in die Geschichte aber zeige, Prohibition, also eine Verbotspolitik, habe nie dazu geführt, dass weniger getrunken, geraucht, konsumiert worden sei. Er appelliert vielmehr, auf die Motive des Konsums zu schauen und daraus Schlüsse auf den Zustand der Gesellschaft zu ziehen. Mal hätten Drogen der religiösen Erweckung gedient, mal seien sie Mittel einer karnevalesken Umwertung aller Werte gewesen, mal würden sie kollektiv Sinn stiften, mal würden sie dazu dienen, abzuschalten oder den Alltag besser ertragen zu können.
Das Reden über die Substanzen, die Art und Weise, wie über Substanzen gesprochen wird, sagt sehr viel über Gesellschaften aus und sehr oft sehr wenig über die Drogen selbst. Also wie offen wird worüber gesprochen? Wenn man sich heute anschaut, wie über Kiffen gesprochen wird, hat sich das stark verändert, ja, weil alle haben irgendwie mal gekifft. Alle wissen, dass das Kiffen, das ist jetzt nicht gesund, gerade bei Jugendlichen, ne, das ist bekannt, bei Erwachsenen ist es aber im Verhältnis zum Trinken, es ist relativ harmlos. Es ist allen klar, das Reden über Kiffen hat sich stark normalisiert. Es ist nicht lange her, 20 Jahre, ja, und vor 30, 40 viel schlimmer, da war Kiffen Gift, schlimm, Absturz, schiefe Bahn, demnächst bist du in Frankfurt auf dem Bahnhof, das typische Bild des Frankfurter Addicts.
Im Zuge der Legalisierungsdebatte habe sich das gesellschaftliche Bild von Cannabis als Einstiegsdroge gewandelt. Folgt nun auf die Cannabis-Legalisierung die Halluzinogenwelle und die nächste Legalisierungsdebatte? In den USA haben einzelne Städte und Bundesstaaten seit 2019 mit der Dekriminalisierung von Psilocybin, also dem Stoff aus sogenannten Zauberpilzen, Magic Mushrooms, begonnen. So ist es beispielsweise in Oregon seit 2021 legal, sie im therapeutischen Setting bei psychischen Erkrankungen zu nutzen. Darüber hinaus machen sich manche Gruppierungen in den USA eine Gesetzeslücke zunutze. Die Religionsfreiheit ist in den USA ein hohes Gut und wird von der Verfassung garantiert. Psychedelische Gemeinschaften im ganzen Land behaupten deshalb, sie kämen mit bewusstseinsverändernden Substanzen Gott näher und nehmen für sich in Anspruch, Kirchen zu sein. 2006 hatten Pioniere solcher Drogenkirchen vor dem obersten Gericht der USA das Recht erstritten, die Amazonasdroge Ayahuasca in ihren Zeremonien als Sakrament einzusetzen. Der Supreme Court erklärte, der eigentlich verbotene Genuss von Ayahuasca und anderen Psychedelika sei im Rahmen eines religiösen Rituals erlaubt. Die Beschaffung und Herstellung dieser Substanzen ist aber weiterhin illegal. Die zuständige Behörde, die Drug Enforcement Administration, beobachtet die Konjunktur der psychedelischen Kirchen deshalb mit Sorge und behilft sich dennoch pragmatisch. Im April dieses Jahres schloss eine Drogenkirche in Phoenix in Arizona einen Vergleich mit dem Justizministerium. Die Betreiber dürfen demnach ihre bewusstseinserweiternden Cocktails als Sakrament verabreichen. Man wolle schließlich nicht entscheiden müssen, was eine echte Religion sei und was nicht, wird ein Mitarbeiter der Behörde von der New York Times zitiert.
I want to remind you that you're invited to explore small movements.
Zurück im Sacred Social House in Pittsburgh. Die Teilnehmenden haben es sich auf den Matten bequem gemacht. Jonathan hat mit Klangschalen und Bongos sein Soundbath, sein Klangbad begonnen. Maren führt die Teilnehmenden in eine Meditation hinein, bereitet sie darauf vor, nun eine Mikrodosis Canna zu nehmen.
Feeling the kinetic energy of the Canna as it moves through your body, as your body metabolizes this subtle plant medicine.
Wenn Maren Spence über die Substanzen spricht, mit denen sie experimentiert, spricht sie nicht von Drogen, sondern von Medizin. Sie ist überzeugt, die Stoffe können helfen, Themen im Unterbewusstsein oder innere Konflikte aufzuräumen. Geradezu erleuchtend sei ihr erster Trip gewesen, sagt sie, ein Geschenk.
Yeah, when I experienced mushrooms for the first time, I was like, oh, this is a gift. There's not something wrong with me. So, yeah, it was just kind of like very enlightening for me.
Als Jugendliche habe sie viel mit sich gehadert, sich falsch gefühlt. Mehrere Gesprächstherapien habe sie gemacht. Nachhaltige Veränderungen aber habe sie erst durch ihre, Zitat, Medizin erfahren. Pilze, Ayahuasca, LSD, Canna. Maren hat einiges an Substanzen ausprobiert. Inzwischen begleitet sie als Tripsitterin oder Coachin Menschen auf ihren Reisen, sorgt dafür, dass die sich sicher und aufgehoben fühlen. Sie selbst nimmt nur noch selten etwas, wenn dann als Mikrodosis, erzählt sie. Meist dann, wenn ein Konflikt sie längere Zeit beschäftige und sie sich durch den Trip eine Erkenntnis erhoffe. Ein paar Jahre war sie Mitglied in der Santo Daime-Kirche, einer Ayahuasca-Kirche in Brasilien. Sie ist überzeugt, der Trank aus dem Sud einer halluzinogen wirkenden Urwaldpflanze habe ihr dabei geholfen, Verletzungen zu heilen, mit sich selbst verzeihender umzugehen, mit Gefühlen oder Themen abzuschließen oder sie zu integrieren und generell mit sich ins Reine zu kommen. Denn sie stellte fest, immer wenn ein Thema während der Zeremonie aufkam, sie es in der Folgewoche aber nicht integrierte, sondern verdrängte oder wegschob, ploppte dieses Gefühl bei der nächsten Zeremonie wieder auf. Und zwar so lange, bis sie den Grund für das Gefühl verarbeitet und sie ihren Frieden damit gemacht hatte.
If I wasn't integrating that information, for example, like the reason why I was having a particular emotion, like I was getting to the root of the emotion, for example, let's say anger. In the work with Santo Daime, I would feel like healed, enlightened, open, and just like ready to feel it and embody it.
Auch Jonathan ist überzeugt, dass ihm die Drogen geholfen haben auf seiner persönlichen Reise.
I got introduced to psychedelics because my mom passed away.
Als seine Mutter vor 6 Jahren überraschend starb, sei er in ein komplettes Loch gefallen. Er flog nach Amsterdam und nahm psychedelische Trüffel, ohne irgendeine Ahnung von den Substanzen zu haben.
I just walked into one of the magic shops and bought some magic truffles.
Starke Halluzinationen waren die Folge, der Startpunkt für seine Reise. 2 Jahre lang experimentierte er zu Hause.
It was me, a drum, and my meditation. It was me all on my own for 2 years and Kundalini Yoga.
Nur er, ganz allein, mit seinen Bongos, mit LSD, Pilzen, mit Meditation, Kundalini Yoga. Er allein an seinem Altar in seiner Zweiraumwohnung.
Er habe viele Türen seiner Psyche geöffnet, sagt er, Zugang zu seinen Gefühlen bekommen, sei dadurch ein besserer Mann, ein besserer Vater geworden. Er sei als typischer schwarzer Mann aufgewachsen, mit Alkohol und Cannabis, aber nicht als jemand, der zur Therapie geht und sich mit sich selbst und seiner Herkunft beschäftigt. Denn, so erzählt es Jonathan, durch sein Zitat Traveling, also seine psychedelischen Reisen, habe er sich nicht nur selbst besser kennengelernt, sondern habe auch eine Verbindung herstellen können zu seinen Ahnen in Nigeria. Und er habe seine Bestimmung gefunden, weil er anderen mit den Substanzen helfen möchte, ihre Traumata zu heilen und ihnen zeigen möchte, dass sie selbst die Kraft haben, zu genesen.
What I did find is my purpose. My purpose of working with the medicine, helping people go through their pain and traumas and showing them that they have the power to do their healing.
Als sogenannter Integrationscoach achte er dabei sehr genau darauf, ob seine Klienten bereit sind für eine Reise, betont er. Einem Trip gehen mehrere Wochen des Kennenlernens voraus. Die Klienten müssen außerdem einen langen Fragenkatalog ausfüllen. Der eigentliche Trip dauert dann etwa 6 Stunden. Jonathan begleitet seine Klienten in der Regel in deren Zuhause. Danach folgt die Integrationsarbeit, also Gespräche, in denen das auf dem Trip Erlebte nochmals verarbeitet wird. Manches Mal hätten bereits die Vorgespräche das ihre erledigt und der Trip sei nicht mehr notwendig gewesen. In jedem Fall intensive Einzelarbeit, die ihren Preis hat. Mehrere 1.000 Euro kostet eine derartige Reise. Die Teilnehmenden haben sich nun aufgesetzt auf ihren Matten. Maren verteilt kleine, etwa 1 Zentimeter große Würfel, die aussehen wie Fruchtwürfel. Sie enthalten die Mikrodosis Canna. Langsam kauen die Teilnehmenden auf den Würfeln herum, legen sich irgendwann wieder ab auf ihre Matten. Einer der Männer in Karohemd und Jeans verfällt schnell in lautes Schnarchen. Die anderen liegen still auf ihren Matten, atmen flach und ruhig.
12 Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, die sich nicht kennen, an einem Freitagabend zufällig zusammengewürfelt für einen Drogentrip. Ein Phänomen, zu dem sich auch ausgewiesene Experten wie Robert Feustel kein Urteil anmaßen.
Also es wird komplizierter und diverser, habe ich den Eindruck. Wir sind möglicherweise in so einer Endphase des Optimierungshypes. Der wird ein bisschen überlagert von so einem neuen Kult um Spiritualität, um echt zu sein. Also um es kurz zu machen, ich weiß es gerade nicht.
Ist das die Wiederkehr der Hippies? Was treibt derart Suchende um und an? Warum probieren Menschen solche Substanzen und nehmen dafür das Risiko eines potenziell schlechten Trips bis hin zu Psychosen in Kauf? Geht es um die Sehnsucht nach etwas Göttlichem? Oder ist dieser Trend vielmehr Ausdruck einer gelangweilten, um sich selbst kreisenden Ego-Kultur auf der Suche nach Seelen-Selbstoptimierung?
In Pittsburgh im Sacred Social House verklingen jetzt nach etwa einer Stunde die letzten Töne von Jonathans Soundbath. Der Verkehrslärm von der Straße ist wieder zu hören. Maren beginnt, die Gruppe zurückzuholen von ihrem Trip. Die Teilnehmenden richten sich auf. Eine junge Frau erzählt, sie habe die Ängste, die sie aktuell im Alltag viel beschäftigen, noch intensiver gespürt. Eine andere Teilnehmerin erzählt, dass sie schon andere Substanzen ausprobiert habe und dieser Trip nicht so intensiv, aber dennoch schön gewesen sei. Dann rollen die Männer und Frauen ihre Matten ein und gehen. 2 Stunden Auszeit sind zu Ende. 2 Stunden Drogentrip an einem Freitagabend mit Fremden unter Fremden.
Auf Trip zu Gott? Spirituelle Erfahrungen durch Drogen. Sie hörten eine Sendung von Veronika Wawacek. Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. In der ARD-Audiothek finden Sie sie unter Religion, die Dokumentation.